Du musst niemanden mehr richtig beleidigen, um Ärger zu bekommen. Es reicht schon ein flotter Spruch unter der Gürtellinie und zack, eventuell Hausdurchsuchung oder ein Haufen Geld für eine Abmahnung. Die Begriffe Hass und Hetze, übrigens von Nationalsozialisten erfunden zu Propagandazwecken, werden benutzt, um Bürger, die sich in Rechtsphilosophie nicht auskennen, ins Boxhorn zu jagen. Wenn es dann noch Richter gibt, die wegen harmlosen Frechheiten wie Schwachkopf Hausdurchsuchungen genehmigen, dann hat man endlich das perfekte Zensurinstrument unterhalb der Strafbarkeitsgrenze in der Hand. Birgit Kelle hat das schon vor einiger Zeit klar erkannt.
Staat sagt, ich finanziere mit Steuergeldern eine Meldestelle, wo sogenannte Hassdelikte unterhalb der Strafbarkeitsgrenze gemeldet werden können. Also legale Meinungsäußerungen können dort gemeldet werden und werden staatlich erfasst als etwas Bedenkliches. Und das ist in der Tat bedenklich, allerdings für die Demokratie. Denn wenn eine Regierung anfängt, legitime Äußerungen ihrer Bürger bei Meldestellen zu erfassen, dann sind wir ziemlich nah an totalitären Machtschaften.
Birgit Kelle. Jetzt gibt es noch die dazu passenden Industrie, die flotte Sprüche mit KI aufspürt und fertig ist das Einschüchterungsinstrument. Oder die Geldmaschine. An wen fließen denn die vielen Abmahnungsgelder, die Betroffene aus Angst bezahlen? Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat viel Geld gemacht damit und auch Friedrich Merz hat, wie jetzt herauskam, mit seinen 4.999 Verfahren mindestens mit der Spitzelorganisation SoDone wohl noch mehr erlöst. Hierzu frage ich nun den bekannten Anwalt Markus Heinz, der sich mit der Problematik bestens auskennt. Hallo, Herr Heinz.
Guten Tag. Hallo.
Ja, schön. Zunächst die über allem stehende Frage: Hat Friedrich Merz mit der Spitzelei Geld gemacht?
Ja, dann muss ich zunächst mal einhaken. Also diese 4.999, ich habe da gestern schon was dazu geschrieben, habe auch ein Video dazu gemacht. Das ist so sicherlich nicht korrekt. Also Merz wird wohl einen Strafantrag unterschrieben haben mit der Nummer 4.999. Aber das sind diese üblichen Aktenzeichen, die es bei SoDone gibt. Also im Jahr 23 sind uns etwa 6.000 bekannt, im Jahr 24 5.500. Also die Aktenzeichen kenne ich bis dorthin. Aber Merz hat ganz sicher keine 5.000 Strafanträge gestellt. Also da würde ich die Hand dafür ins Feuer legen. Das ergibt sich einfach aus dem, was wir in diesem Bereich SoDone seit mehr über zwei Jahren machen. 2,5 Jahre sind es fast schon. Also diese Nummer, die da von der Welt am Sonntag ins Spiel gebracht wurde, die bezieht sich darauf, dass der Merz eben von den ganzen SoDone-Akten eben auch die mit der Aktennummer 4.999 hatte. Das waren garantiert nicht seine 4.999 Fälle. Er hat vielleicht meine Wahrnehmung, ich gehe davon aus, dass es eine zweistellige Anzahl war. Die WAMS spekuliert darüber, dass es eine dreistellige gewesen sein muss, beziehungsweise Hunderte, halte ich auch schon für relativ unwahrscheinlich. Also meine Presseanfrage ist zwar noch nicht beantwortet, aber ich gehe davon aus, dass es deutlich weniger war. Jedenfalls diese 5.000 sind es nicht. Merz hat wohl selber auch Geldentschädigungen erhalten. Ich habe auch heute den ersten Fall zu diesem Thema gekriegt, also ich werde ein paar Tage mehr dazu berichten können. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es in der Größenordnung Strack-Zimmermann sich abgespielt hat, sondern deutlich darunter und dass er dann auch einigermaßen zeitnah damit aufgehört hat.
Wie ist es denn dann? Also das ist ein sehr wichtiger Einwurf, Herr Heinz, dass er keine 5.000 da initiiert hat. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es kann ja sein, dass es nur 10 waren. Da darf man eben das nicht ankreiden. Aber wie ist es denn dann? Warum hört man denn so wenig auch von diesen Strack-Zimmermann-Geschichten? Werden die Beteiligten, wenn sie dann das Abmahnungsgeld bezahlt haben, dann zur Verschwiegenheit verpflichtet? Oder wie läuft das?
Nein, so läuft es nicht. Ich meine, da kann man ja auch niemanden dazu verpflichten. Also theoretisch gibt es in diesem Bereich schon häufiger mal Verschwiegenheitserklärungen, aber in aller Regel nur, wenn man mit den großen Plattformen vor Gericht ist, also mit Meta, mit X, mit Google oder so, aber mit den Betroffenen nicht. Es gibt schon relativ viele Berichterstattungen, aber viele trauen sich halt auch nicht. Viele Leute sind einfach so, die zahlen, wenn sie irgendwie Post vom Anwalt kriegen. Das ist zwar für Anwälte manchmal ganz praktisch, aber es ist nicht unbedingt immer nötig. Und im Fall Strack-Zimmermann war es ja so, dass gerade das Amtsgericht Rheine am Anfang alles durchgewunken hat, also mit teilweise absurden Urteilen, vor allem was die Geldentschädigungen anging, die es so zivilrechtlich für banale Äußerungen, auch wenn es Beleidigungen sind, eben erstmal nicht gibt. Und grundsätzlich ist es aber so, dass das Thema im letzten Jahr, also so ab November letzten Jahres, ziemlich groß geworden ist. Das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, was aber daran liegt, dass bei Sodan meines Erachtens nichts mehr reinkommt, jedenfalls nicht aus dem Jahr 2025. Mir ist keine einzige Akte aus 25 bekannt. Mir sind hunderte Akten aus 23 und 24 bekannt. Also die befinden sich momentan eigentlich eher in einem Rückzugsgefecht. Da wird nicht mehr viel kommen. Aber die haben natürlich 10.000, 11.000 Akten, die sie abarbeiten müssen. Und alleine bei Strack-Zimmermann, und das ist soweit auch belegt, waren es ungefähr 2.000. Und der Appell ist halt immer an die Leute, sich dann auch wirklich dagegen zu wehren. Weil viele kriegen einfach Post von Brockmeier und denken sich, naja, dann zahle ich das mal. Also die, je nachdem, 500 Euro, 600 Euro Anwaltskosten und dann irgendwo 600, 700 Euro Geldentschädigung. Also letzteres muss man meines Erachtens nie zahlen. Es gibt keinen Fall, wo man das am Ende musste, wenn man das ausdiskutiert hat. Also wenn man das ausdiskutiert hat, auch in höheren Instanzen. Und die Deutschen sind halt leider gewohnt, auf so Post zu reagieren, was in dem Fall
ja, genau, sinnvoll ist. Also es gibt da eine Lernkurve. Wir haben jetzt alle gelernt, die Typen suchen irgendwelche halbseitenen Sprüche, die man nachts im Suff getwittert hat. Dann kriegt man eine Abmahnung und das ist aber überhaupt nicht strafrechtsrelevant. Und sogar wenn Hausdurchsuchungen kommen, ist es im Grunde genommen illegal. Das haben wir jetzt schon gelernt. Gibt es da also eine Lernkurve und gibt es auch Erfolgsaussichten, sich dagegen zu wehren?
Erfolgsaussichten gibt es auf jeden Fall. Also zivilrechtlich kann man sich häufig dagegen wehren. Das muss man natürlich sagen, dass einiges davon auch strafbar ist. Mit Prozentzahlen hier zu arbeiten, ist jetzt nicht so einfach, aber ja, lassen wir mal, sagen wir mal, 30-40% der Taten sind wahrscheinlich wirklich strafbar. Und bei Frauen sind es ein bisschen mehr, weil sehr viele sexualisierte Beleidigungen dabei sind. Und am Ende ist es ja so, dass die Strafverfahren deswegen eingeleitet werden, um die personenbezogenen Daten der Täter, / Opfer, je nachdem, wie man es sehen möchte, zu kriegen. Und das funktioniert inzwischen nicht mehr wirklich gut. Also X gibt zum Beispiel die Daten nicht mehr raus, aber es ist auch natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen ein anderes Thema, weil es im letzten Jahr wirklich groß rauskam, also, und auch jetzt wirklich das Bewusstsein da ist, dass man eben das als Spitzenpolitiker nicht macht. Wir müssen natürlich eine gesellschaftliche Debatte führen, wie wir diese Themen lösen wollen, weil die meisten Leute, die da diese Anzeigen kriegen, das sind mehr oder weniger verzweifelt, die sind oft verzweifelt, die wissen sich nicht mehr zu helfen, die haben nicht viel Geld auf dem Konto, die haben Angst vor Krieg, die haben Angst vor wirtschaftlichem Niedergang und dann schlagen sie mal verbal ein bisschen über die Stränge, manchmal mit 5 Views von so einem Beitrag oder vielleicht von 10 oder von 50, also wirklich nichts Größeres. Und auf die schießt sich dann halt die Politik ein und macht sie mit Sodan und Co. und auch anderen Meldeportalen halt fertig. Und das ist halt, man geht hier ganz gezielt auf die Schwächsten der Schwachen los, weil die einfach sich manchmal nicht zu helfen wissen und dann halt gelegentlich tatsächlich mal zu einer Beleidigung greifen oder häufiger auch einfach zu Ausdrücken, die einfach legal sind.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch eine schöne Methode, mit dem Rasenmäher-Prinzip Geld zu machen. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, sucht da eine Organisation mit KI irgendwelche komischen Formulierungen, um dann wie so eine Mafia dann die Leute dann anzuschreiben und zu sagen, hier, wenn du nicht bezahlst, dann bist du dran. Das ist ja schon wirklich kriminell, oder?
Ja, kriminell würde ich jetzt als Anwalt so noch nicht unterschreiben, da drücke ich mich dann etwas anders aus. Aber es ist ja in dem Fall keine Organisation bei Sodan, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, also eigentlich sind es zwei Unternehmen, die wie eins agieren, auch wenn sie das bestreiten werden. Das ist die Sodan GmbH, also das Meldeportal, und dann gibt es die inzwischen Sodan Legal GmbH. Das ist die Anwaltskanzlei, die nach meiner Kenntnis praktisch alle Fälle, wenn nicht alle Fälle von Sodan abarbeitet, was wirtschaftlich natürlich Sinn macht, wenn man sich die gegenseitig hin und her spielt. Und Alexander Brockmeier war ursprünglich bei dem Meldeportal Geschäftsführer und Gesellschafter. Jetzt ist er nur noch 30-prozentiger Gesellschafter und bei der Anwaltskanzlei ist er Alleingesellschafter. Das heißt, der schustert sich letztlich seine eigenen Fälle zu, was man so berufsrechtlich meines Erachtens nicht darf. Und dann mahnt man halt tausendfach ab, nutzt die Staatsanwaltschaften, um die Adressen rauszukriegen, was inzwischen die auch nicht mehr so gern machen. Also da hat sich viel zum Guten gewendet. Und dann schreibt man halt Leute an und meint, man kriegt jetzt hier Geldentschädigung. Weil darum geht es ja. Gäbe es diese Geldentschädigungen nicht, die das Amtsgericht Rheine da ausgesprochen hätte oder hat, dann wäre dieses ganze Geschäftsmodell nicht aufgegangen. Es geht an sich auch so schwer auf, also jedenfalls bei dem Meldeportal an sich. Aber ohne Geldentschädigung hätte man keinen wirtschaftlichen Vorteil. Und dadurch, dass das Amtsgericht Rheine hier wahrscheinlich hundertfach, also unter Verkennung der Rechtslage Geldentschädigungen ausgesprochen hat, konnten sich halt einige Politiker bereichern. Wobei das meistens nicht die Größenordnung hat, die man sich da vorstellt. Ja, also das wird nicht im Bereich Hunderttausende sein, aber es kann natürlich trotzdem irgendwann korruptionsrelevant sein. Und da gibt es auch einige Fragen im nächsten Jahr noch zu klären, was mit diesen Geldern passiert ist. Was wurde wo abgerechnet? Welcher Politiker hat Vorteile erlangt, die ihm so einfach nicht zustehen? Also da wird noch einiges kommen. Wir sind an der Geschichte dran und wir bleiben auch so lange dran, bis also so dann wirklich auch dann ist, also dieses Geschäftsmodell einfach beendet wird.
Ja, als abgesehen von der Geldmacherei, es hat ja trotzdem was Missionarisches. Also das muss man auch juristisch diskutieren, finde ich. Denn die Staatsanwaltschaften in Bamberg und so, die dann irgendwelche Rentner mit Hausdurchsuchungen überzogen haben, die haben ja keinen wirtschaftlichen Vorteil gehabt. Das war aber genug. Ich sag mal Hass in diesen Juristen drin, um da wirklich aktiv zu werden und Hausdurchsuchungen für Äußerungen anzuordnen. Das ist doch auch völlig illegal gewesen, oder?
Ja, das ist irre, das ist illegal und das ist aber zum Glück die Ausnahme. Allerdings entsteht da natürlich in der Bevölkerung der Eindruck, dass das die Regel ist. Das ist es nicht. Also mir ist nur eine Akte bekannt, wo es eben diese Hausdurchsuchung gab wegen der Beleidigung. Das ist eben genau der Fall von dem Rentner da im Fränkischen. Ja. Aber es schüchtert natürlich die Menschen unheimlich ein und die Staatsanwaltschaften, die ja politisch abhängig sind, machen das natürlich nicht, weil sie dadurch irgendwie mehr Geld kriegen, aber vielleicht machen es einige, damit sie in der Karriere ein bisschen vorankommen, weil am Ende hilft das, wenn man staatstreu ist und Staatsanwälte müssen ja nicht unabhängig sein und viele machen das einfach aus politischer Überzeugung, also dann Bürger
Kriminelle vorzugehen. Ich finde, das hat schon so was Saubermachartiges auch, die Welt von Hass und Hetze säubern und so und gegen Rechts und all diese Dinge. Das ist so die Atmosphäre, wo man gerne mal mit dem eisernen Besen durchgehen will, auch als Jurist. Jetzt ist dieses So-Done ja eine spezielle, ausgeklügelte Geschichte. Was gibt's denn so an anderen Organisationsformen noch? Trusted Flaggers? Alexander Wallasch wird jetzt gerade von den Landesmedienanstalten überwacht. Ja, er hat also angeblich Artikel geschrieben, die nicht sorgfältig genug waren. Und das hat ähnliche Auswirkungen jetzt wie diese Geschichte mit So-Done. Also mit welchen anderen Spielarten der Verfolgung müssen wir noch rechnen hier?
Ja gut, die Meldeportale, die sind ja insofern bekannt. Die meisten davon sind ja staatlich. Das mit den Landesmedienanstalten, das kommt bei uns in der Kanzlei auch häufiger vor. Wobei bisher waren die zu unseren Mandanten relativ freundlich. Also da gab es mal einen Hinweis, hier passt das Impressum nicht oder der und der Artikel hat dieses und jenes Problem. Aber das ist auch sowas, das gibt es halt im Mainstream so nicht. Das heißt, man sucht sich hier seitens der Landesmedienanstalten, an deren Spitze man übrigens viel Geld verdienen kann, einfach Oppositionelle raus und geht gegen die vor. Ich habe mit Alexander Wallasch zu dem Thema auch schon häufiger geredet. Also ich kenne seinen Fall da ganz gut. Das ist jetzt sicherlich mal wieder ein Extrembeispiel, wo man versucht, jemanden fertig zu machen. Das ist aber auch ein Grund, warum er dann hoffentlich auch und auch gerne von uns viel Unterstützung kriegt. Und man versucht einfach, die Leute mundtot zu machen. Und ja. Beim Fall Wallasch ist es ja auch so, er hat jetzt in die Sache Weimar jetzt letztlich angestoßen und es gefällt unseren Herrschenden halt überhaupt nicht, dass da auf einmal schon dass es Journalisten gibt, die einfach recherchieren und die richtigen Fragen stellen. Und dann werden die Landesmedienanstalten genauso genutzt wie die Staatsanwaltschaften, um einfach Oppositionelle zu versuchen, die fertig zu machen.
Ja, aber ich meine, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass Landesmedienanstalten bewerten, welche Artikel sorgfältig sind und wenn nicht und das dann auch noch finanziell bewährt ist. Also das finde ich schon einen starken Missstand, der in Richtung England weist, wo man ja in Knast kommt für Äußerungsvergehen und wirklich ins Gefängnis kommen kann. Wie ist denn in der politischen Szene? Wer möchte denn da mit aufräumen? Also sagen wir mal so, könnte man vielleicht sagen, okay, die AfD, wenn die irgendwann mal in die Macht käme, dann würden die sich dagegen wenden. Ist das so? Gibt es irgendwelche politischen Gruppierungen, die sagen, da räumen wir mal auf?
Das weiß man natürlich im Vorfeld nicht. Also mein Appell an die AfD, wenn sie mal an politische Macht kommt, ist eben auch die Dinge, die man heute kritisiert, dann auch künftig zu ändern. Also zum Beispiel 146 Gerichtsverfassungsgesetz, die Weisungsabhängigkeit der Staatsanwaltschaften abschaffen, die Änderung im 188 Strafgesetzbuch von 2021 abschaffen, also mit diesen Beleidigungsparagraphen, also Majestätsbeleidigung. Und natürlich auch bei den Landesmedienanstalten müssen Reformen her, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowieso, der gehört abgeschafft. Also man muss hier jetzt auch von, sagen wir mal, heutiger oppositioneller Seite wirklich an dem Thema dranbleiben, dass eben, wenn eine andere Regierung mal dran ist, die eben sich das nicht zu eigen macht, ach, jetzt sind wir gerade an der Macht, jetzt nutzen wir das mal. Es muss ja das Ziel sein, dass die politische Einflussnahme zum Beispiel im Bereich Recht, ja, einfach so gering wie irgendwie möglich ist und dass nicht Politik am Ende darüber entscheidet, was Recht und Unrecht ist, weil dafür ist Politik einfach nicht, geht der Politik nicht zu. Und deswegen ist es auch wichtig, eben auch auf die AfD da einzuwirken und dann daran zu erinnern, dass eben diese Regelungen ein paar habe ich jetzt genannt, dass das künftig einfach geändert werden muss. Also dass wir nicht irgendwann in 5 oder 10 Jahren dastehen und dann haben wir eine andere Regierung und dann geht auf einmal rechts gegen links vor mit den gleichen Methoden, wo links heute gegen rechts vorgeht. Das darf natürlich nicht passieren. Und das ist auch der Appell an die, die heute links stehen und die an der Regierung stehen. Diese Regelungen gehören weg und die, die künftig rankommen, für die gilt dasselbe.
Genau, also ich entnehme Ihre Rede, lieber Herr Heinz, dass man auf jeden Fall, wenn man Ärger bekommt in diese Richtung, dass man sich nicht einfach ergeben soll, sondern dann eben halt auch anwaltliche Hilfe suchen kann. Es ist nichts aussichtslos. Ja, genau, also ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Ratschläge und diese Tipps und diese Beleuchtung der Umstände hier. Ganz herzlichen Dank, Herr Heinz.